Hokus, Locus, Jokus, der Podcast zur Sonderausstellung Latein, Tod oder Lebendig im Kloster Dahlheim. Folge 6. Klassischer Schweinskram, die Römer und die Kunst der Liebe.
Ich war bei einer Orgie, Mutter. Ja, bei einer Orgie.
Im frühen Stadium einer Orgie.
Die sprichwörtlich dekadenten Römer, die über ihre Ausschweifung und Exzesse zu Fall gekommen sind. Dieses Klischee von wilden Orgien und sexueller Freizügigkeit hat lange unser Bild vom Liebesleben der alten Römer bestimmt und wurde unter anderem von der Film- und Fernsehindustrie, besonders von Hollywood, geprägt. Filme wie Spartacus oder Caligula haben die Idee einer dekadenten römischen Gesellschaft transportiert, in der Orgien und sexuelle Ausschweifung an der Tagesordnung waren. Die amerikanische Fernsehserie Rome aus den Jahren 2005 und 2007 gilt als eine der genauesten Darstellungen des römischen Lebens und der Gesellschaft. Die Darstellung von Orgien und Sexualität in der Serie ist jedoch immer noch von Hollywood-Klischees und Stereotypen geprägt. Etwa wenn Octavia, die Schwester des späteren römischen Kaisers Augustus, an einer Orgie teilnimmt und dann von Agrippa, dem Freund ihres Bruders, nach Hause gebracht wird.
Die bacchischen Rituale hatten noch nicht angefangen.
Du dumme, betrunkene Schlampe!
Ja, und ich war bei einer Orgie, wen schert das?
Und was wird dein Bruder tun, wenn er das erfährt?
Ist mir doch egal, was mein Bruder tun wird.
Ach, wirklich? Während er auf dem Podium dem Pöbel Tugend und Frömmigkeit predigt, lutschst du Sklavenschwänze bei einer Orgie! Was glaubst du, wie ihm das gefällt?
Dieses Bild vom dekadenten Rom entspreche nicht dem heutigen Stand der Forschung, sagt Karl Wilhelm Weber, Professor für alte Sprachen an der Ruhr-Universität Bochum.
Also da gibt es sehr viele Übertreibungen. Natürlich hat es Orgien bei den Römern gegeben und natürlich hat es immer die Yellow Press gegeben, die sich für so etwas interessiert hat. Und es gibt Biografien, in denen dann sozusagen das Liebesleben, Erotikleben von Kaisern dargestellt ist. Und ich würde gar nicht bestreiten, dass es hier und da Exzesse gegeben hat. Aber das allgemeine Bild, das da vermittelt wird, ist sicher völlig falsch.
Ein Bild, wie es schon recht früh von Vertretern des erstarkenden Christentums verbreitet wurde. Darunter auch von Augustinus, einem der einflussreichsten christlichen Denker des 4. und 5. Jahrhunderts, einer Zeit, in der die römische Gesellschaft bereits in den Prozess des Niedergangs und Verfalls eingetreten war. In seinen Schriften, insbesondere seinen Bekenntnissen, beschrieb Augustinus seine eigene Jugend in der römischen Provinz Nordafrikas, in der er selbst in sündigen Ausschweifungen verwickelt war. Augustinus war ein scharfer Kritiker der römischen Kultur und sah in der sinnlichen Ausschweifung und dem Hedonismus der römischen Gesellschaft ein Hindernis für die spirituelle Entwicklung des Menschen. Dieses Bild des extremen Hedonismus sieht Karl Wilhelm Weber als Übertreibung.
Man kann sagen, dass die Sexualität für die Römer ein ganz normaler Teil ihres Lebens war und dass etwa erotische Motive in der Kunst, auch in dem Kunstgewerbe, nicht auf das Schlafzimmer beschränkt waren.
Die römische Gesellschaft hatte zwar eine recht liberale Einstellung zur Sexualität, aber es gab auch klare Grenzen und Normen, die eingehalten werden mussten. Ehebruch und Unzucht waren strafbar und es gab auch Gesetze, die die Freiheit der Prostitution einschränkten. Und?
Was man aus heutiger Sicht sicher mit großer Deutlichkeit sagen muss, ist, dass Sexualität im Altertum ganz stark auf den Mann konzentriert war. Also die Bedürfnisse der Frau spielten eine, wenn man es freundlich ausdrücken will, untergeordnete Rolle.
Männer hatten im Römischen Reich größere Freiheiten in Bezug auf Sexualität als Frauen. So wurde zwar die Ehe als wichtige Institution gesehen, es war jedoch nicht ungewöhnlich, dass Männer auch Affären mit anderen Frauen hatten, solange sie ihre Ehefrau nicht öffentlich demütigten. Von der Ehefrau hingegen wurde erwartet, dem Mann treu zu sein und sich um den Haushalt und die Kindererziehung zu kümmern. Eine besondere Form der Beziehung war die Konkubinage, bei der ein Mann eine Frau als Geliebte hatte, eine sogenannte Libertine, die er finanziell unterstützte, aber nicht heiratete. Eine besondere Stellung nimmt in dieser Beziehung ein Werk des römischen Dichters Ovid ein, die Ars Amatoria, findet Karl Wilhelm Weber.
Er sieht das Ganze natürlich als erotisches Spiel an, auch als Verführung, und natürlich gibt es Rollenzuweisungen zu den Männern und zu den Rollen der Frauen. Aber insgesamt plädiert er eben dafür, dass man in diesem Spiel der Geschlechter untereinander sich gegenseitig ernst nimmt und eben die wechselseitigen Bedürfnisse ebenfalls ernst nimmt und in diesem Zusammenhang kann man ja auch sagen, befriedigt.
Wilfried Stroh, emeritierter Professor an der Ludwig-Maximilians-Universität in München, hat sich ausgiebig mit der Ars Amatoria beschäftigt. Sie behandelt die Kunst der Verführung und des Liebesspiels.
wie man sich die erkorene Liebste geneigt macht, beziehungsweise wie sich die Mädchen ihren Mann zuzeln. Also wie das die Kunst, Liebe zu sich so zu verhalten, dass man liebenswürdig ist und Erfolg hat beim anderen Geschlecht.
Die Ars Amatoria besteht aus insgesamt 3 Büchern. 2 richten sich an Männer und geben auf eine ironische Art auch ganz praktische Tipps, wie sich Mann seine Angebetete angelt.
Ich sitze im Zirkus ein Mädchen. Ich bin zurzeit gerade unbeweibt. Und die gefällt mir aber gut. Und die macht mir auch nette Augen und so weiter. Und dann fragt sie, ob ich mal ihr Programmheft sehen darf. Das ist ja der Libellus und so weiter. Welche? Na gut, dann guckt man nach. Sagt man, welche Partei bist du? Ich bin für die Grünen. Ja, ich natürlich auch. Und so pendelt man halt an.
Zu den Tipps gehört aber auch, der angehimmelten Staub von der Toga zu streichen, um ihr näher zu kommen, selbst wenn keiner da ist. In einem 3. Buch wendet sich Ovid dann an die Frauen, gibt ihnen Tipps, wie sie einen Liebhaber gewinnen und sogar zu Sexualpositionen. Das Ganze mit einem gewissen ironischen Unterton.
Es ist die Sprache der Galanterie, die er hat. Im 18. Jahrhundert unterscheidet man zwischen verliebte Gedichte und galante Gedichte. Und das ist etwa, das beginnt eigentlich mit Ovid, beginnt die Galanterie. Hat es kultiviert, diese Dinge in einer sehr anzüglichen, aber eigentlich unanstößigen Sprache zu auszudrücken.
Das Werk ist damit eine wichtige Quelle für das römische Liebesleben und bietet Einblicke in die sexuellen und sozialen Normen der damaligen Zeit. Zu verstehen ist die Ars Amatoria allerdings nur vor dem Hintergrund der augusteischen Ehegesetze, sagt Wilfried Stroh.
Vor der Ars Amatoria erlässt Augustus seine drakonischen Ehegesetze. Doppelten Inhalts. Erstens, Ehebruch ist von jetzt an strafbar. Und das Zweite ist, alle Römer haben die Pflicht, sich zu verheiraten. Also die höheren Schichten.
Diese Ehegesetze sollten die Stabilität der Ehe stärken und dem Geburtenrückgang entgegenwirken. Vor diesem Hintergrund wurde die Ars Amatoria von vielen als subversiv angesehen, da sie die Konvention der Ehe und der sexuellen Beziehung in der römischen Gesellschaft infrage stellte. Es wird vermutet, dass die Veröffentlichung der Ars Amatoria zu Ovids Verbannung durch Augustus beigetragen hat. Die Ehegesetze wurden unter Augustus weiter verschärft und die Veröffentlichung eines Werkes, das solche Normen infrage stellte, wurde als Bedrohung für die Stabilität der Gesellschaft angesehen. Heute hingegen bietet das Werk die Möglichkeit für einen Blick auf einen Aspekt des römischen Liebes- und Sexuallebens. Und das auch in der Schule. In der 9. Klasse an der Alfred-Krupp-Schule in Essen zum Beispiel ist die Ars Amatoria der erste lateinische Originaltext, den die Schüler lesen.
Also, der erste Vers. Lingua ne rigiat cariant rubigine dentis. Was ist da Ovids Tipp? Ja. Der erste Vers. Lingula bis dentis.
Lateinlehrer Alexander Gliech setzt die Ars Amatoria vor allem aus 2 Gründen gerne im Unterricht ein.
Die Ars Amatoria bietet sich, finde ich, immer so als Einstiegslektüre ganz gut an, weil erstens ist sie sprachlich nicht so besonders anspruchsvoll. Wir haben jetzt nicht ellenlange Sätze. Und ich glaube auch, dass sie inhaltlich ganz attraktiv ist. Da so Fragen wie, ja, wie lerne ich jemanden kennen, wie läuft ein Date ab, was kann ich da so für Tipps geben, dass das für eine 9. Klasse schon in gewisser Weise ein spannendes Thema ist, was sie vielleicht auch erstmal mit dem Lateinunterricht nicht so verbinden würden. Das ist immer ein ganz guter Punkt, um nochmal so Begeisterung für das Fach zu wecken und auch so Hemmungen vielleicht, wenn es jetzt an die tatsächliche Originallektüre rangeht, abzubauen.
Auch wenn die konkreten Tipps von Ovid heute etwas aus der Zeit gefallen wirken.
Das heißt, in welchem Themenbereich sind wir jetzt hier unterwegs mit diesem Abschnitt aus der Ars Amatoria? Also es geht weiterhin um Schönheitshinweise oder um Hinweise, wie man aussehen soll. Worauf konzentriert sich Ovid denn hier jetzt in den 4 Versen? Auf welchen Bereich?
Es ist eher so Pflege, so von Zähnen und generell einfach besser aussehen, von Haaren und so alles.
Muss man kurz sagen? Bezieht sich halt auch, sag ich mal, auf den Körper und auch ein bisschen auch auf die Hygiene.
Jo, ne, Thema Hygiene vor allem. Bisschen auch ne, das, was ihr letzte Woche als Style benannt habt, ne, Schuhe oder Bart.
Gerade diese Unterschiede zwischen damals und heute, die die Lektüre der Ars Amatoria aufzeige, mache es für seine Schüler interessant, Ovids Werk zu lesen, glaubt Alexander Gliech.
Die sind ja jetzt teilweise stark in der Pubertät oder darüber hinaus und haben sicherlich auch so den Wunsch, mal etwas mehr über erwachsenere Themen zu sprechen. Und ja, die Ars Amatoria bietet da, glaube ich, immer einen ganz guten Punkt, weil man sich dann auch mit diesem Gegensatz auch zur römischen Lebenswelt auch nochmal etwas offener vielleicht über die eigenen Interessen in dem Thema austauschen kann.
Nele ist eine der Schülerinnen, die bei Alexander Glich mit der Ars Amatoria Latein lernen.
Am Anfang war es komisch, weil man denkt nicht daran, dass man sowas behandelt. Aber ich glaube, jetzt in der Zwischenzeit ist es so normal geworden. Es ist halt ein Text. Es gibt viele Stellen, da bin ich so, ist es wirklich jetzt so, dass man das heute noch machen sollte? Aber früher war es halt normal.
Etwa der Angebeteten im Circus Maximus einfach imaginierten Staub auf der Toga wegzustreichen und sie dafür am Oberschenkel anzufassen.
Man merkt gewaltige Unterschiede. Alleine manche Tipps, die er einfach gibt, sind heutzutage so, das geht gar nicht, das kannst du heute nicht machen. Dafür könnte man eine Anzeige halt kassieren und das wäre halt, glaube ich, nicht so, als wenn das jemand möchte.
Lehrer Alexander Glich sieht auch noch auf einer anderen Ebene spannende Vergleichsmöglichkeiten für seine Schüler in der Ars Amatoria.
Auf jeden Fall kann man darüber was lernen, über das Verhältnis der Geschlechter und, glaube ich, auch diesen Gegensatz, der uns heute sicherlich nicht mehr so bewusst ist, zwischen ehelicher Beziehung und Liebesbeziehung, was für die Römer ja überhaupt nicht übereinstimmen musste.
Diese beiden Ebenen des römischen Liebeslebens, Geschlechterverhältnis und verschiedene Formen der Beziehung, können wir nicht nur in literarischen Werken wie der Ars Amatoria kennenlernen. Einen spannenden Einblick bieten auch die vielen Graffiti, die bei der Ausgrabung von Pompeji entdeckt wurden. Die Stadt am Golf von Neapel war im Jahr 79 nach Christus von einem verheerenden Vulkanausbruch unter einer meterhohen Ascheschicht begraben worden. Diese hat die Ruinen bis heute konserviert und liefert einen exzellenten Einblick in die Welt der Römer, unter anderem über die Graffiti, die die Bewohner in die Wände gekritzt haben. Denn mit heutigen Graffiti sind die aus Pompeji nicht zu vergleichen, erklärt Karl Wilhelm Weber, der zahlreiche Graffiti in einem Buch zusammengetragen hat.
Die haben nämlich mit ihrem Stylus, mit dem Stift, den man normalerweise auch in die Wachstäfelchen einritzte, haben die dann irgendwas in den Putz der Wände geritzt. Und wenn Sie nicht genau hingucken, können Sie das gar nicht erkennen.
Das weiß Karl Wilhelm Weber sogar aus erster Hand.
Ich selbst bin mal bei einer Pompeji-Ausstellung zunächst, das war eine Wandmalerei und das waren also irgendwelche schlimmen Typen, die sogar in die Fresken hineingekritzelt haben. Trotzdem bin dran vorbeigelaufen und dann sah ich so im Augenwinkel noch was, schau doch mal dahin. Und dann sah ich, dass da wirklich antike Graffiti eingeritzt waren. Also die sind nicht sehr auffällig.
Insgesamt wurden in Pompeji etwa 5600 Graffiti gefunden. Diese Graffiti haben ganz verschiedene Inhalte. Meist hat der Schreiber schlicht einen Namen an die Wand gekritzelt, zum Teil Zahlen oder Listen und manche haben Dichter zitiert. Etwa 5% der Graffiti haben einen erotischen Inhalt.
Also man muss grundsätzlich unterscheiden, es gibt Graffiti, die sich mit dem Phänomen der Liebe auf ganz poetische Weise teilweise beschäftigen. Es gibt übrigens auch Ovid-Zitate oder es gibt eigene Dichtungen, die in der Tradition der römischen Liebeselegie stehen. Das sind dann 1, 2, 3 Verse vielleicht. Und da wird in einer fast romantischen Weise über Liebe gesprochen oder man erklärt seine Liebe und sagt, ich sterbe vor Liebe zu der so und so. Meistens sind es Männer, die sich dort äußern.
Und dann gibt es Graffiti mit explizit sexuellem Inhalt.
Der zweite Teil, das sind die sexuell konnotierten Graffiti, die wir heutzutage auch kennen, wo man sehr deutlich ins Detail geht und über sexuelle Praktiken und sexuelle Erfahrungen berichtet, wo dann auch das lateinische F-Wort, das zufällig eben auch ein F-Wort ist, dann auch in allen möglichen Variationen vorkommt.
Zum Teil geht es sogar bis hin zu Bordelltipps, die ein Graffiti-Schreiber abgibt. Auch durch andere archäologische Funde hat Pompeji unser Wissen um den Umgang der Römer mit dem Thema Erotik und Liebe vergrößert.
Also das betrifft Fresken, die manches sehr deutlich darstellen, manches eben nur andeuten. Das betrifft Lampen. Ganz viele der kleinen Öllampen haben erotische Motive. Das betrifft Applikationen von Möbeln. Das betrifft Skulpturen.
Wie die des Fruchtbarkeitsgottes Priapus, der mit großem erigiertem Penis in vielen römischen Gärten stand. Für Karl Wilhelm Weber sind die gefundenen Graffiti in Pompeji aber von noch größerem Wert.
Wir lernen da den Alltag der Römer kennen, also der mich ja in besonderer Weise interessiert und der übrigens auch didaktisch sehr wichtig ist. Das ist ein Motivationsanreiz für Schüler, auch sich mit Latein und den Römern zu beschäftigen. Und das sind Texte, die die Alltagswirklichkeit widerspiegeln. Und man soll nicht das eine gegen das andere ausspielen. Und übrigens auch geraten andere Schichten der Bevölkerung dadurch in den Blick, während in der Literatur weitgehend die Oberschicht geschildert wird.